Wir haben Juli 2026 und im Prinzip ist dieses Jahr schon bei uns so dermaßen voll gewesen. Und wenn man nach vorne guckt, dann wird es mindestens genauso heftig. Wir waren in Lindenberg im Allgäu, wir haben da gearbeitet, waren in Graz zum Fotografieren und Filmen, in Wolfsburg zum Filmen. Das war auch eine coole Session. Oder in Dornbirn, da komme ich jetzt ganz frisch her. Für 3 Tage haben wir 12 Gäste gehabt. In 3 Tagen 12 Gäste, die ihre Geschichte erzählt haben und die sind so dermaßen genial. Eine kommt jetzt gleich. Und dann waren wir noch auf einem geplanten Shooting auf dem Friedhof in Mülheim. Ein riesen Friedhof. Und nebenher, in Anführungszeichen nebenher, machen wir noch die Renovierungsarbeiten in unserer neuen Halle, in der wir dann auch Super From Life vorhaben durchzuführen und Fotoshooting und Bildausstellungen und so weiter. Das alles, und das sage ich jetzt tatsächlich im Juli, das kostet echt extrem viel Geld und jetzt ist auch noch die Urlaubszeit, das heißt bei uns merken wir, dass die Spenden auch ziemlich zurückgehen. Deshalb die Bitte, wenn ihr die Arbeit von Superform und Faces unterstützen wollt, dann kommt hier jetzt der QR-Code. Einmal der QR-Code oder ihr geht auf www.superform.tv und guckt euch, oder superform.de, eins von beidem. Oder ihr scannt den QR-Code hier ab, dann passt das. Und da ist eine Infoseite mit Spenden und so weiter. Wir brauchen das dringend und wäre toll, wenn ihr uns da helfen könntet, damit wir weitermachen können. Die Arbeit, wir stehen schon wieder in den Startlöchern für die nächste Fahrt. Und warum machen wir das? Und das ist eine ganz frische Message, die ich vorgestern erhalten habe. Und zwar waren wir ja in 2025, meine Güte, die Zeit rast, oder? In 2025 waren wir in Bochum, die erste Faces-Ausstellung. Und jetzt habe ich gehört per WhatsApp, dass da sich ein Mann Jesus in sein Leben eingeladen hat. Leute, das ist so genial und genau das ist unser Auftrag und deswegen sind wir unterwegs und sind gespannt, was noch passiert. Das ist unsere Bitte, dass wir von euch die Unterstützung bekommen, finanzieller Art, und das wäre echt toll. Die Botschaft von Jesus verkündigen, diese Hoffnungsbotschaft, das ist unser Anliegen und das ist eine schöne Überleitung, Hoffnungsbotschaft, Hoffnungsbotschafterin, so nennt sich Isabella, das ist die Frau, die ihr gleich sehen werdet. Und das ist so eine zu Herzen gehende Botschaft. Isabella wächst in einer Rockerfamilie auf. Also so richtig cool, kann man sich das vorstellen, was das Äußere betrifft. Die wird mit einem schweren Bike wird sie vom Kindergarten abgeholt und ihr Bruder genauso. Die sitzen also hinten drauf. Ich fahre schon mal mit meinem Enkel, mit dem E-Roller. Mit dem E-Roller, aber weil er Angst hat, aufs Motorrad zu sitzen. Zum Bäcker, das ist für den auch schon cool. Isabella durfte auf die schwere Maschine hinten drauf sitzen. Nach außen wirkt so ein Leben frei und cool und was ganz Besonderes, aber Isabellas Leben war geprägt von Sexualisierung, Gewalt, Missbrauch. Und irgendwann gab es einen Punkt in diesem Club, wo sie dann sagte, da gehe ich nicht mehr hin. Und sie hat sich stattdessen, wie das oft so passiert, Beziehungen gesucht und in Beziehungen geflüchtet. Wie sie Jesus gefunden hat, darüber spricht sie jetzt. Isabella, ein Wort hat mich angefixt. Guck, und da kommt schon die Fliege hier an, die österreichische.
Ja, weg da.
Und zwar Rockertochter. Mhm. Ich war Tochter eines Rockers. Mhm. Würde mich gerne interessieren, wenn man dich so sieht. Also du hast keine Kutte, du bist auf jeden Fall keine Rockerin. Nimm uns mal mit rein in dein Leben.
Mhm. Also äußerlich war es auch schon ziemlich früh so, dass wir ja ziemlich anders waren, oder? Also unsere Familie war ziemlich anders, weil mein Papa hat uns auch vom Motorrad, vom Kindergarten mit dem Motorrad abgeholt.
Ist das
uns drei cool. Kinder. Also ein Motorrad Papa und 3 Kinder um. Und es ist
mit der Kutte?
Immer mit der Kutte. Mein Papa ist immer mit der Kutte unterwegs gewesen. Also es war so, dass das war einfach seine Familie. Und es war, glaube ich, auch in dem Motorradclub so ausgemacht, dass sie öffentlich immer die Kutte tragen müssen. Und so war es dann auch schwierig, so mit Matura, Ball und so.
Oh, da kommt Isabella, ja, Vater, guck mal, zur Polizei rufen.
Und da hat er wenigstens die Kutte weggelassen, da hat er dann sein Hemd, aber auch mit dem Zeichen oben, oder, das ist das alles, und Turnschuhen. Aber mein Papa, da war immer so richtig authentisch. Also das hat er sich nicht nehmen lassen, diese Kutte und diese langen Haare und langer Bart.
Guck mal. Gut, Barfeld, aber.
Genau. Und ich würde sagen, mein Leben kann man eigentlich am besten dadurch beschreiben, durch einen wunderschönen Vers, der auch mein Name eigentlich bedeutet. Und zwar Johannes 10,10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu zerstören und zu morden. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, das Leben in Fülle. Und Isabella bedeutet eigentlich, Gott ist meine Fülle. Mhm. Und das habe ich schon früh.
Noch sitzt du ja auf dem Motorrad.
Noch sitzt du auf dem Motorrad, aber gleichzeitig war es auch richtig, richtig schwierig. Also mein Papa hatte eine sehr, sehr schlimme und grausame Kindheit. Richtig, richtig grausam. Und er hat es nie verarbeiten können. Also man hat dann gesagt, irgendwann ist, wenn die Therapie fertig ist, austherapiert, genau. Also das ist das Schlimmste, was mir jemand sagen kann eigentlich. Genau.
Keine Hoffnung.
Genau, bei dir kann man nichts mehr machen, oder? Du bist durch. Und er hat wirklich erst von Familie zu Familie weitergereicht worden und auch wirklich auch viel Prügel und so dabei. Ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und das hat ihm jegliche Liebe, hat man ihn da eigentlich rausgeprügelt, kann man so sagen.
Also das transportiert er auch in seine Familie rein, also sprich dich
geprügelt? Also es war so, dass er manchmal nicht mehr Herr er sich selber unter Kontrolle gehabt hat, und es war bei uns ganz früh, dass eben der Dieb auch da war, um uns die Würde zu stehlen, und auch zu Hause.
Der Dieb ist Teufel.
Ja, genau. Mhm. Genau. Ich weiß, wer dahinter steckt, oder? Ich bin nicht irgendwie traurig oder wie soll ich sagen, wütend auf das ganze Umfeld. Also es war überall, wo ich hinkomme. Es war nicht nur zu Hause so extrem schwer. Also in der Wohnung war es sehr, sehr dunkel und so schwer. Und ich habe früh mitgekriegt, dass mir das Leben einfach viel zu viel ist. Es war mal viel zu viel. Ich war viel zu früh überfordert und habe mitgekriegt, ich muss irgendwie Verantwortung übernehmen für diese Familie. Das machen Kinder so, wenn sie mitkriegen, wir sind irgendwie in Not. Die ganze Familie ist irgendwie in Not, und der Dieb hat sich sehr wohl gefühlt. Und durch das, dass wir alle, also wir Kinder, keine Würde so richtig mitbekommen haben, und auch nicht gelernt haben, dass wir Grenzen setzen dürfen. Also ich habe das nicht gelernt, dass ich überhaupt Grenzen habe und dass ich Grenzen setzen darf. War es dann halt auch äußerlich. Also in der Schule, das war wie so, dass man es sehen konnte, dass ich Opfer bin. Oder so diese.
Hat sich das auch ausgeprägt, dass deine Kameraden gedacht haben, super, die Isabella, die ist Opfer und die bleibt Opfer.
Das perfekte Mobbing-Opfer, ja. Ja, also ich war so total verunsichert. Ich habe schnell irgendwie mit der Identität, war es auch schwierig. Und obwohl das eine so richtig cool war, von außen her war man halt die coole Familie, oder? Mit dem coolen Papa, war halt innerlich so eine große Not. Ich habe auch ganz viel Albträume gehabt, das ist fast jede Nacht. Also das heißt, dieses Gefängnis war immer da. Wenn ich lebe, aber wenn ich auch, wenn ich wach bin, aber auch wenn ich schlafe. Und das war ganz früh so bei mir, warum muss ich leben? Das war so ganz früh diese Frage, warum muss ich leben?
Welche Strafe habe ich begangen, dass ich auf der Welt bin?
Ja, genau.
In diesen Rockerclubs ist es ja so, dass es nicht so das ideale Frauenbild ist.
Ja, es war absolut kein Kinderplatz, oder? Ja, genau, genau. Also da haben auch alle ihre Kinder mitgebracht, oder wenn man irgendwelche Feste oder so gehabt hat. Und es war oft, es gibt auch eine Taufe, also so wie es bei uns eine Taufe gibt, gibt es bei ihnen auch, aber eher eine Taufe der Unreinheit, kann man so sagen. Würden sie nie so beschreiben, oder? Aber es werden so grausige Sachen drüber geschüttet und so. Und da haben alle das halt gut gemeint und haben ihre Kinder mitgenommen. Und also man dachte, ja, das ist halt Familie, oder? Und wir bringen unsere Familie dazu. Aber es war kein Kinderplatz, es war kein Ort für Kinder. Und ich habe dann schon früh gemerkt, ich möchte irgendwie was Sinnvolles mit meiner Zeit machen und auch mit der Zeit mit den Kindern oder für die Zeit der Kinder, die da auch noch da waren. Und dann habe ich früh so Stunden gemacht für die Kinder, dass ich mir was überlegt habe, was kann man in dieser Zeit Gutes machen. Im Rockerclub. Also wie ist der Pfadfinderstunde? Ich war gleichzeitig auch Pfadfinderin. Genau. Papa wollte unbedingt,
die Jungscha,
dass sie... Ja, genau.
Warst du quasi Rocker-Jungscha-Lehrerin.
Rocker-Pfadfinder-Lehrerin, genau. Pfadfinder-Lehrerin. Weil Gott war damals... Genau. Weil ich mir dachte, das ist so schön, wenn wir da Zeit miteinander haben, dass wir die wenigstens gut verbringen. Aber es war da so es gab auch so ein Zimmer und es war auch voll nett, dass sie das gemacht haben, so ein Schallschutz, also ein schalldichter Ort. Und da haben wir dann reingehen dürfen, wenn es dann schon so 1 oder 2 in der Nacht war. Also wir haben die ganze Zeit reingehen dürfen, aber irgendwann waren wir dann so müde, dass wir da halt wirklich dann auch reingegangen sind. Und vor dieser Tür war eine Matratze am Boden. Und da haben wir halt auch Sachen gesehen, das absolut nicht Kinderaugen sehen sollten. Und die waren da ziemlich, die haben nicht drüber nachgedacht, oh, wer ist jetzt da oder so, sondern die haben das ziemlich offenherzig gelebt, was da so Rockerclubs auch leben. Um das so ganz weit zu beschreiben. Ja, genau.
Aber du wolltest die Kids nicht nur beschäftigen, sondern vielleicht auch schützen?
Ja, genau. Also schützen vor dem, was da sonst so cool ist, was aber gar nicht cool ist. Also ich habe das früh mitgekriegt, dass da vieles nicht gut ist, was man aber macht. Und ich mache da auch ziemlich was Mutiges, dass ich darüber spreche, weil normalerweise, wenn jemand darüber spricht, dann wird er einfach nicht mehr eingeladen, oder? Das ist natürlich klar, weil das die Ehre ist, oder? Und ich möchte überhaupt keine Ehre verletzen, sondern ich möchte einfach nur aufzeigen, was das durch mein... Also was das nachher in meinem Leben beeinflusst hat.
Genau, aber es ist ja bei dir. Und das hat dich beeinflusst.
Es hat mich extrem beeinflusst. Ich habe früh schon sexuellen Missbrauch erlebt aus der Nachbarschaft. Und ich habe gedacht, das ist normal, das ist gar nicht so schlimm. Weil ich bin sehr sexualisiert aufgewachsen, oder? Das, was wir gesehen haben am Motorradclub, das war halt schon ziemlich viel. Mhm. Was überhaupt nicht gut ist für Kinderaugen. Und dann hat mir das auch früh, habe ich dann erlebt, dass auch Personen aus der weiteren Familie dann, eine Person hat zum Beispiel mal eine Dokumentation angeschaut über so ein indisches Mädchen, das anschaffen geht, für ihre Familie. Und dann hat diese Person zu mir geschaut und hat gesagt, schau, und die war genau in meinem Alter, das Mädchen, also sie war auch so 15, 16. Und hat die Person zu mir geschaut und hat gesagt, schau, die macht wenigstens was Gescheites. Und das war wie so eine Identität über mir. Ich bin nur ein Sexsymbol, so, oder? Es war auch sehr, sehr ein großer Kampf, dass ich überhaupt studieren darf. Also alleine schon die Matura, das Abi war schon ganz schwer, das musste ich echt kämpfen. Und mein Opa war da ein großer Faktor, dass ich dann das wirklich auch machen dürfen habe. Weil das nicht so normal war, oder? Wir waren eine Arbeiterfamilie und da wird gearbeitet, oder? Und das ist körig und in Vorarlberg gibt es dieses Wort körig.
Das heißt,
das hört sich nicht. Genau, das gehört sich, ja, so, oder? Körig. Aber ich habe früh gemerkt, dass ich habe voll eine Liebe fürs Lernen gehabt, für ich habe so dieser Satz, Bildung ist die Krücke, mit dem der Lahme den Schnellen schlägt. Und das war so früh bei mir so drin. Ich habe so viele Krücken, ich habe früh extreme Schmerzen gehabt, wo ich dann echt nicht aus dem Haus gehen können habe und so. Und früh schlecht Luft bekommen. Also es war früh schon schwierig. Und ich habe einfach so eine Freude gehabt nicht mit Prüfungen, ich habe extreme Prüfungsangst gehabt, aber mit dem neuen Lernen. Also ich war da schnell so interessiert, vielseitig interessiert.
Und wie kamst du aus diesem ganzen Milieu raus?
Durch die Bildung eigentlich. Das war richtig stark. Mit 15 habe ich dann nur eine sehr schlechte Erfahrung gemacht im Motorradclub. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist vorbei, jetzt komme ich da nie wieder rein. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich die Tochter von, oder? Die kriegen ja einen eigenen Namen. Das ist wie bei uns, wir kriegen ja auch wie einen eigenen Namen vor Gott. Und so ist es auch bei Ihnen so, dass es nur so einen Vulgo-Name gibt. Und man hat mich eigentlich nur kannt unter die Tochter von.
Ist das sicher nicht einfach? Das ist ja wie...
Gegen den Strom schwimmen.
Voll gegen den Strom schwimmen.
Ja, das war wirklich nicht einfach. Das war wirklich nicht einfach und es war eine wirklich schwere Zeit. Aber das, was mir am meisten jetzt kommt, war so die Musikhauptschule. Da, ich bin dann nachher nicht in die Schule gegangen, wo meine Brüder gegangen sind, weil da schlimme Sachen passiert sind. Und ich dachte, ich möchte alles, aber also ich weiß zwar nicht, was ich will, aber das will ich sicher nicht. Und das war immer bei mir so drin. Ich wusste nie, was ich will, aber ich wusste immer, was ich nicht will. Und in der Musikhauptschule gab es dann die Möglichkeit, dass wir bei den Seefestspielen, also bringen sie Seefestspiele mit spielen dürfen. Und da habe ich dann echt gemerkt, dass das ganz viel mit meinem Selbstbewusstsein auch gemacht hat. So
im positiven Sinne.
Im positiven. Ja. Ganz stark im positiven. Ich habe mich dann auch in einem Semester habe ich mich in 9 Fächern und 11 Noten verbessert, von einem auf den anderen. Also es ist wirklich wie so aufwärts gegangen, aber gleichzeitig war es immer nur extrem schwierig daheim. Also es war so
ein... Das ist ja volle Fremdkörper, also, das gar nicht dazu passt.
Naja, ich habe nie was...
Machst keinen Motorradführerschein, liebst die Bildung.
Ich habe den Motorradführerschein, den musste ich machen, dass ich den Auto machen darf. Also Papa hat ihn bezahlt. Also.
Das buchen wir mal unter Positiv.
Ja, absolut. Und mein Papa wollte es auch immer gut machen. Er konnte nur nicht. Oder?
Das. Aber du hast ja, wenn du sagst, du wusstest, was du nicht willst, war es ja immer auf der Suche.
Ja, genau. Das war so schlimm. Das war eigentlich das Schlimmste. Dass er eigentlich nie wusste, wo ist eigentlich mein Anker, wo darf ich heimkommen, wo bin ich richtig, wo bin ich ein Fisch im Wasser. Und so habe ich halt immer irgendwie so dieses Trial and Error. Mhm. Nach diesem Prinzip habe ich halt gelebt. Mhm. Was auch sehr geholfen hat, war meine Katze. Wir waren so richtig ein super Team.
Wie hast du geredet?
Ja.
Sorry, oder wie auch immer.
Bimbo.
Ja, musst du was erzählen?
Unsere Katzen heißen alle gleich.
Bimbo 1.
Er war so mitfühlend und er, wenn ich geweint habe, dann hat er an der Tür, er wollte halt dann gleich rein und hat ein Zeichen gegeben und auch meine beste Freundin. Also wir waren beide so Fremdkörper. Das hat auch geholfen, weil sie hat noch viel mehr gewusst, weil ich bin eigentlich nur auf die Musikhauptschule wegen ihr. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. und so habe ich wirklich immer mehr so gemerkt, okay, so wie dann nachher später im Glauben auch so, okay, ja, das ist der richtige Schritt. Und das ist nochmal ein Schritt.
Das mit dem Glauben, du hast es schon ein bisschen geteasert.
Ja.
Mit dem Glauben, bist du immer noch auf der Suche?
Nein.
Wie kam es zum Finden?
Mit 29 erst. Oh, leider mit 29. Ja, und da ist echt viel passieren müssen. Und ich war wie so im sogenannten Sterbebett, dass ich echt zu Gott geschrien habe. Davor hätte ich niemals ihn in mein Leben lassen.
Im Sterbebett?
Das war wirklich, wo alles zusammenbrochen ist. Schlussendlich war es so, dass ich dann schon in Wien war. Also es gab viele Sachen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass immer wieder... Der Dieb kommt aber in einem anderen Umfeld. Also ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich sicher. Und dann war aber wieder etwas, wo ganz schlimm war. Und so habe ich natürlich auch Liebe mit Sicherheit verwechselt. Also so war mein erster Freund auch. Das war vor allem, weil ich mich sicher gefühlt habe bei dieser Familie und alles. Aber wo ich da rausgekommen bin und das nicht mehr funktioniert oder nicht mehr sein sollen hat, ich es nicht mehr geschafft, war es dann so, dass wirklich ein schlimmes Umfeld nach dem anderen irgendwie mich gefunden hat. Unter anderem auch ein Mann, der mir dann im Nachhinein dann auf allen Kanälen geschrieben hat, dafür wirst du bezahlen. Und immer nur mein Sparbuch zum Beispiel hat, oder? Was interessiert ihm mein Sparbuch? Aber es war eine Situation, dass ich sogar mein Sparbuch zu ihm gebracht habe. Oder es war immer so, dass man dachte, ich brauche irgendwo so ein Nest. Ich brauche ein Nest. Ich habe kein richtiges Nest. Ich habe kein richtiges, sicheres Nest.
zerrissen?
Es war so zerrissen. Und es war immer so ein Aufbäumen und dann ein ganz tiefes Fallen.
Isabella, das macht doch was mit dir. Das ist nicht nur Frust, sondern das ist ja...
Es zerstört einen richtig.
Völlige, alles destruktiv.
Ja, genau.
Jetzt sitzen wir hier bei Superform. Also kam ja irgendwo eine Änderung.
Ja, genau. Und das Schöne ist auch, dass das Gott sei Dank irgendwann... wirklich von mir bewusst worden ist, dass es da immer wieder das Gleiche gibt und auch das ist durch eine Person zu mir kam. Isabella, warum gibst du euch immer anderen das Recht, dass du ihnen vertraust und dass sie deine Entscheidungen treffen sollen?
Ja, nicht nur Vertrauen, sondern du stellst ihnen ja eine Vollmacht aus.
Wie ein Hirte, den ich gesucht habe.
Also du warst das Schäflein?
Ich wusste, ich bin ein Schäflein, ich brauche irgendwie einen Hirten und habe auf allen möglichen Bereichen versucht.
Oder ist nur einer kommen und sagen, ich bin der Hirte und jetzt machst du das und dann ist Isabella hinterher. Wie wurdest du gläubig?
Durch Zeugnisse eigentlich. Also es war so, dass eine Zeit kam, wo wirklich das sich exponentiell gesteigert hat, die ganzen zerstörerischen Umfeldern und in mir und äußerlich. Und da ist so viel passiert. Also wir haben ja nur eine halbe Stunde, deswegen. Es ist eigentlich dieses ganze halbe Jahr zum Erklären ist schon eine halbe Stunde. Also es war so krass, was da alles passiert ist. Und schlussendlich war ich dann in Rio. Und weil ich die Stille suchen wollte, also auch das. Aber ich habe sie gefunden. Das war nämlich echt krass. Ich war dann im Botanischen Garten und habe so gesehen, wie so Affen Müll aus dem Mülleimer rausgenommen und in Bäumen verteilt haben. Und auf einmal hatte ich so ein absolutes Gefühl von Glückseligkeit, Liebe, Friede, Freude, Stille, Ruhe. Alles so, aber nur für wenige Minuten. Und dann habe ich mir versprochen, Isabella, du hörst nicht auf zu suchen, bis du das auch wirklich lebst. Und auch im gleichen Garten hatte ich noch den Eindruck, ich muss weg von Wien, da habe ich damals gewohnt. Und das war es eigentlich. Und dann bin ich heimgeflogen und ich wusste, ich wandere jetzt aus. Ich wandere aus in einen Ort, wo ich nie wieder Winter erlebe. Und bevor ich auswandere, möchte ich nur zu meinen Eltern. Ich möchte nur am Bodensee, möchte nur an Sommer, ich habe den Sommer am Bodensee so geliebt und war 9 Jahre nicht mehr da. Und so bin ich dann nach Bregenz, Sack und Pack, und habe bei meinen Eltern dann wohnen dürfen. Und da war es so, dass man dachte, okay, jetzt könnt ihr doch diesen Geistlichen, den ich damals in Wien getroffen habe, ein super Gespräch gehabt habe, könnt ihr ja jetzt im Vatikan besuchen, weil er mir das damals empfohlen hat. Also nicht empfohlen, er hat es mir angeboten, genau. Und ich war noch nie in Rom und ich war gerade so in der Nähe. Übrigens Rom. Und da war jetzt zum ersten Mal so, dass man dachte, boah, ich war so richtig offen, sogar fürs Christentum. Also ich war so richtig, richtig offen. Davor habe ich immer gesagt, alles darf in mein Herz, außer der Mann am Kreuz. Alles darf in mein Herz, ich habe auch mehrere Sachen gemacht und so. Und da habe ich gedacht, okay, das war so cool, das Gespräch mit ihm. Vielleicht ist ja da doch was dahinter. Und ich glaube, er hat auch gesagt, dass es immer mehr Menschen gibt, die glauben. Und man denkt, das ist doch voll alt, oder? Also wer glaubt denn da noch? Mhm. Und dann bin ich dahin und der hat mir den Vatikan gezeigt, ich habe ein eigenes Hotel gehabt und so. Und nach dem Vatikan habe ich ihn zum Essen eingeladen und das war auch so komisch, dass, ja, und dann sagt er so zu mir, Sex mit dir muss auch schön sein. Und er war 75 und ich war 29 und er arbeitet schon 40 Jahre im Vatikan, für den Vatikan, also er wohnt und arbeitet auch, aber er war vor allem so zuständig für eine ganze Abteilung und so. Und auch wo wir dann zurückgelaufen sind, also da hat es dann angefangen, dass er bei jeder Frau irgendwie was Körperliches gesagt hat, was unter der Gürtellinie war. Und ich denke, also doch, wie ich es mir immer gedacht habe. Deswegen bin ich aus der Kirche austreten. Diese ganzen Missbrauchsfälle, oder? Es ist ja doch nichts dahinter. Und es war dann aber in mir so, dass es nicht nur ein also doch war, sondern wirklich, ich bin heimgekommen und es war wie so das I-Pünktchen von dem Ganzen, was alles passiert ist in meinem ganzen Leben. Es war auf einmal so eine Dunkelheit da, was aber irgendwie komisch ist, weil ich habe davor ja nicht so richtig christlich, das war für mich gar nicht so wichtig, oder? Ob jetzt der christliche Gott existiert oder nicht, sogar ich war sehr froh, dass er nicht existiert. Aber da ist wirklich etwas passiert, da denkt er, echt, bin ich denn für alle nur so dieses Sexsymbol. Ich meine, auch in der, wo ich studiert habe, ich meine, das ist von einer ganz hohen Person passiert, dass ich eine SMS gekriegt habe, ich würde gerne mal an dir naschen. Oder von einer größeren, aus der größeren Familie, bei einer Hochzeit, wo ein weiteres Familienmitglied zu mir sagt, befriede mich. Und was ist denn los mit euch? Oder was ist los mit mir? Und das war dann echt so, wo ich dachte, na, jetzt ist fertig. Aber nicht nur das. Nur dachte, hey, wie waren da eh aus? Ich fange komplett neu an als Mönchin. Habe ich schon so Dokumentationen angeschaut, das Gott. Als weiblicher Mönch sozusagen. Und ich will jetzt einfach nur noch mich nach oben ausstrecken oder so. Und dann bekam ich aber von heute auf morgen wieder diese Kieferklemme. Wieder deswegen, weil ich sie schon ein Jahr zuvor in Wien hatte. Bevor ich nach Bregenz fahren wollte, habe ich auf einmal meinen Mund nicht mehr aufgekriegt. Das waren so schlimme Schmerzen. Und ich bin dann zu meiner Zahnärztin, und die ist eine super Zahnärztin, und sie hat gesagt, Isabella, da kann ich nichts machen, oder? Du musst direkt ins AKH gehen. Und da waren 10 Ärzte rund um mich, und die haben keine Ahnung gehabt, was es ist. Die haben mir Schmerztabletten und so weiter gegeben. Und es hat alles nicht funktioniert. Und ich hatte dann auch eine Freundin zu Hause, und die hat dann die Hände raufgelegt, und weil die ja so okkulte Gabe hat, so. Also nichts mit Jesus. Ja, alles, was hilft, oder? Man sagt ja immer, alles, was hilft. Naja, so. Jedes Grashalm, und die wollte auf jeden Fall nicht diesen Jesus. Und dann ist sie weggegangen, und ich habe immer gedacht, das war wegen dem, dass er mir die Hände aufgelegt hat. Aber durch das, dass es ein Jahr später wiedergekommen ist, dachte ich, na, schon wieder. Und damals war es echt so, was soll ich denn jetzt machen? Oder wo soll ich hin? Was soll ich machen? Und dann waren auf einmal auch so ganz schlimme Schmerzen im ganzen Körper, und die ganze Nacht wie Übelkeit und Rückenschmerzen. Ich konnte auch nicht schlafen. Es war einfach nur schlimm. Und meine Mama hat dann auch die ganze Zeit geweint, weil sie nicht gewusst hat, was sie mit mir tun soll. Oder die ganzen Bildstöckle, was da abgerannt ist, haben auch nicht geholfen. Und mein Papa, der hat wirklich so was Gutes gemacht und hat mich echt in Ruhe lassen. Und dann war es aber so, dass ich immer dachte, okay, Gott, wenn es dir gibt, dann bitte jetzt. Und das war so ganz klar da. Das war so als Sehnen nach, okay, jetzt möchte ich es nur probieren. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich bin fertig mit meinen ganzen Ideen und mit ganzen Möglichkeiten, was das ganze Leben irgendwie zusammen ist. Wenn ich mir so ein Bild vorstellen kann, das war wie so ein Haus, wo ich selber gebaut habe, wo kein Stein irgendwie auf dem anderen, sondern es war halt alles ein Chaos, oder? Es war nichts wirklich gescheit. Und wenn es dich gibt, dann bitte jetzt. Ich vertraue dir mein Leben an. Und die gibt dir alles einfach hin, das, was nur übrig ist von diesem ganzen zerbrochenen Etwas, gib ihn deine Hand und mach bitte was Schönes draus. Wenn es dich gibt, sag ich dir nicht, dass es ihn gibt. Ich habe den Eindruck gehabt, ich soll in Google eingeben, Beziehung zu Gott. Und dann kam die Sendung von EF, Mensch Gott. Und dann habe ich also habe ich eine Sendung angeschaut, und das war so krass, was das mit mir gemacht hat. Es war so, es ist auf einmal so heller worden. Mhm. Man kann es irgendwie gar nicht beschreiben, aber innerlich ist es immer heller worden, es ist immer freier worden, es ist immer hoffnungsvoller worden. Und ich habe 8 Stunden oder noch mehr diese Sendungen angeschaut. Also ich habe um Zeugnis. Und so darf ich eigentlich sagen, dass ich eigentlich durch Zeugnisse zum Glauben kommen bin, weil ich denke, boah, das ist so authentisch, das ist mir auch passiert. Und wie krass, dass die sowas erzählt, obwohl sie nicht einmal irgendwas davon hat, oder? Sie erzählt voll von ihren Schwächen, voll von ihren Downs, was die Arbeitskollegen und alle hören können und sehen können. Und sie macht es trotzdem. Und das hat mir aber so geholfen. Das hat mir so geholfen, so mehrere Sichtweisen von Gott zu bekommen, die alle in Jesus münden. Und es war immer schwierig, wenn sie dann kommen sind zu Jesus. Was hat Jesus mit Gott zu tun? Also Jesus war für mich dann noch gar nicht irgendwie am Bildschirm. Und bis ich dann auch selber in der Bibel gelesen habe, aber dann hat es wirklich nochmal was Schwieriges. Und zwar bin ich durch meine erste Gemeinde echt in Okkultismus gerutscht. Und das kann überall passieren, oder? Und gerade wenn man noch keine Ahnung hat, wer Jesus ist, und jemand dann dachte, ah, das ist auch Jesus, durch einen, der da drinnen gearbeitet hat, mit dem ich dann zusammen war. Und der hat dann, da war ich dann in einem Umfeld, wo auch so Totenbeschwörung und Reiki und so. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist auch Jesus, dann habe ich immer das Richtige gemacht. Aber ich war halt schon wieder im Dieb, gell? War schon wieder in den Fängen vom Dieb. Dann habe ich immer das. Meine Zimmernachbarin, das war so schön, die hat mir dann den Tipp Hans-Peter Reuer gegeben. Und ich weiß nur, wie ich so gedacht habe, oh, der klingt aber alt. Da will ja irgendetwas, was dann passt, oder? Wo man wirklich weiß, okay, der kann mir ein bisschen verstehen und wie führt er die Beziehung mit Gott? Und dann habe ich gesagt, eine Chance gebe ihm, eine Chance gebe ihm. Und bevor ich gewusst habe, dass der überhaupt gestorben ist, habe ich diese Predigten angehört. Und diese Predigten, die waren der Wahnsinn. Die haben mir so eine Klarheit, so eine Stabilität über den Glauben, aber auch das Gottesbild, das ist immer gesünder worden und der hat mir auch so zur Bibel gebracht. Also ich habe dann innerhalb von 3 Monaten wirklich...
Vor wie vielen Jahren war das?
Das war 2019.
Also gar nicht...
Noch gar nicht so lang.
Ja, 6 Jahre, aber, 7 Jahre her.
Ja, 2020 habe ich mich taufen lassen und da haben sich dann die 3 wichtigsten Personen in meinem Leben verabschiedet in einem Monat. Und das war dann auch so, wo man dann erlebt, dass Glauben halt auch richtig was kostet. Oder? Das ist nicht nur so happy-peppy, sondern nicht, weil ich die Tür zugemacht habe, sondern weil da einfach geistlich passiert was. Ganz klar. Und mir war Jesus einfach wichtiger.
Hast du die Entscheidung für Jesus bereut?
Niemals. Niemals. Ich bereue eher, dass ich so spät, nicht nur eher, ich bereue voll, dass ich so spät ihn in mein Herz lassen hat. Und das ist so schön, also das zu erleben, weil ich hatte schon ein bisschen Angst vor Jesus, weil er auch ein Mann ist und war, menschlich. Und da, ja, da war es nicht so einfach, auch das so zum Akzeptieren und zum Annehmen.
Hat sich viel verändert in dir?
Oh, alles. nicht ganz alles, aber so, also das Interesse für viele Sachen, für viele Menschen. Ich habe ganz große Menschenliebe, auch so wie du auch hast. Und auch Bereiche, für Interesse für verschiedene Bereiche, ist immer noch ganz stark da. Aber so dieses, dass ich einen Hirte suche. Das ist komplett, und das kann man in allen verschiedenen Feldern machen, oder? Dann sucht man sich einen bestimmten Menschen, der ihm immer wieder sagt, dass er toll ist, egal ob es die Freundin ist oder ob es der Professor ist oder ob es der Chef ist und so. Und das ist so schön, dass ich von dem überhaupt nicht mehr abhängig bin.
Wer ist Gott für dich? Sag mal da.
Er ist mein Hafen. Er ist der Ort, wo ich nicht nur in diesem sterblichen Körper verbringe, sondern auch meine Ewigkeit verbringe. Also ich habe früh dann durch diese Sterbebettsituation auch eine Ewigkeitsperspektive kriegt. Und er ist der Experte für Wunder. Er ist der Experte für jegliche Situation. Es ist so wunderschön, dass ihm nichts zu klein ist und nichts zu groß ist. Und er ist absolut wild. Und das ist nämlich auch lustig.
Was heißt das?
Ich heiße Wild im Nachnamen. Und mein Name bedeutet nicht nur Gott ist meine Fülle, sondern Gott ist vollkommen. Also bedeutet mein Vor- und Nachname eigentlich Gott ist vollkommen wild. Wie so ein Wasserfall. Und so ist auch mein Leben mit ihm. Also ich darf jetzt seit 4 Jahren, hat er mich dann berufen zu seiner Missionarin vor der Haustür. Und weil das zu krass klingt für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, hat mir Gott irgendwann diesen Namen Hoffnungsbotschafterin gegeben.
Hoffnungsbotschafterin.
Und ich war mal Glücksbotschafterin für Tirol, also Tiroler Glücksbotschafterin, obwohl ich aus Vorarlberg komme. Und dann ist mir auf einmal so, und seit 4 Jahren habe ich so eine Karte auf meiner Tür, bevor man reinkommt in meiner Wohnung. Und da steht Hoffnung oben. Und dann habe ich immer wieder Menschen haben mich immer wieder gefragt, was machst du so? Das ist so ihre liebste Frage. Und dann ist mir irgendwann mir der Heilige Geist irgendwann diesen Begriff gezeigt. Und da habe ich dann auch wirklich die ganzen Fastenzeit drüber gebetet, ob das so sein soll. Und habe dann auch mein YouTube-Kanal, aber da ist eigentlich nicht so, mein Instagram, genau, auf Hoffnungsbotsch. Und das ist eben richtig stark, was ich mit ihm erleben darf. Aber ich weiß, dass es nicht um das Dienen geht, sondern aus diesem bei ihm daheim sein dürfen, bei ihm, also mein liebstes Gebet ist, danke, dass du da bist. Gerade wenn ich in ganz schwierigen Situationen bin, dann kann ich nicht, bitte bett für das, bitte bett, sondern danke, dass du da bist. Und das ist so schön, dieses, er ist da. Und was ich auch so schön finde, ist, dass Gott auch der Richter ist. dass er am Schluss alles zurechtrücken wird und dass niemand irgendwie freikommt, der von einem Menschengericht aber nicht gefasst wird, sondern dass er wirklich am Schluss, dass nicht ich Richterin sein muss, dass sie vollkommen vergeben kann, dass sie andere um Vergebung bitten darf, aber dass sie weiß, Gott wird irgendwann alles zurechtrücken. Und das ist schon auch gerade, wenn man viel Ungerechtigkeit im Leben erlebt hat, wo Menschen einfach nie drauf kommen, dass sie da oder dass sie sich da entschuldigen können oder dass das echt nicht okay ist oder dass sie Menschen verletzen oder noch viel grausamere Sachen oder mit Epstein und so weiter. Aber dass sie das überhaupt, also ich könnte die Welt nicht so anschauen und die Wahrheit nicht so sehen, wenn ihr nicht wisst, dass Gott wirklich auch richtet.
Das war ein cooler Schlusssatz. Isabella, wenn die Festplatten schon auf Rot leuchten.
Ja, dann ist meistens so schlechtes Zeichen.
Ist völlig in Ordnung. Ne? Wenn ich nicht wüsste, dass Gott über allem sitzt und Gott dabei ist, das ist der Punkt. Ne?
Aber er ist auch absolute Gnade.
Vergebungsbereit.
Und was ich mir dann halt auch denke, wenn jetzt zum Beispiel eben als Hoffnungsbotschafterin oft Menschen dann erlebt, die halt die begleiten darf, die dann zuerst so super gut mit Jesus unterwegs sind und dann wieder so voll abstürzen, beim Dieb dabei sind und denken, mei, es tut mir so weh, dass ihr euch da so zerstören lässt, oder? Und, und Gott haltet das aus in seiner Liebe, dass er wirklich, so wie wir das vielleicht gern machen bei so Filmen, Vorspulen, also ich mache das voll gern, dann denke ich, das schaffe ich nicht, das ist einfach zu schlimm, dass die Person jetzt geschlagen wird oder so, das geht manchmal für mich nicht. Und dann mache ich einfach auch Vorspulen. Und das Schönste ist auch, dass wirklich das, was er bei meiner Familie auch gemacht hat, also mein Papa hat jetzt einen ganz anderen Blick auf die Welt, auf seine Familie. Mein Bruder ist letztes Jahr leider gestorben. Aber auch da durfte ich so erleben, dass Gott da ist. Und nicht nur, ich bin da, sondern er hat mir auch gezeigt, dass es passiert. Also er hat mich vorbereitet. Er hat mich so vorbereitet, dass es passiert. Und was es jetzt auch in unserer Familie ausmacht, dass er gegangen ist und dass er bei Jesus ist. Er ist kurz davor ist er noch zu Jesus gekommen. Ganz kurz. Also weniger wie ein Jahr. Und das ist so schön zum Erleben, was das auch mit meiner Familie macht, dass nicht nur mein Glauben, der so anders ist, also oder ich bin immer noch ganz anders wie alle anderen, oder es ist immer nur so ein gegen den Strom schwimmen, aber es macht mir überhaupt nichts mehr aus, weil ich wirklich immer so, also ich frage nicht mehr, was denkt diese Person drüber oder diese, sondern Gott, was sagst du drüber?
Das ist interessant und auch genial, weil ja du immer jemand warst, der geguckt hat, was wollen andere und das mache ich und das ist ein Standing.
Das ist ein ganz großes Wunder.
In Jesus.
Ja.
Danke, Isabella.
Gerne.
Du merkst, wie ich kürzen muss. Nein, das ist, ich würde auch gerne weiterreden einfach, aber danke.
Gern.
Vier Schlussfragen?
Ja, gern.
Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
Ich hab's sogar dabei. Es ist da drüben in der Tasche.
Kannst du auch sagen.
Okay. 1000 Geschenke. Von Ann Voskamp.
1000 Geschenke an Voskamp.
Soll ich es bringen?
Ist gut.
Extra mitgenommen. Ja, genau.
Um was geht's da?
Um die Verbindung zwischen Gnade und Dankbarkeit.
Und das bringt mich zu einer wunderschönen zweiten Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor gesagten 6, 7 Jahren?
Zu Menschenfurcht, zu also Grenzen zu setzen, oder? Nicht Nein zu, also genau. Nein, hier, Stopp, fertig. Ohne Mauern zu bauen, sondern Grenzen setzen, das ist viel wichtiger. Und zu Projekten, ich frage immer wieder, Jesus, ist das von dir und für mich? Weil es ist vieles von ihm, aber es ist dann nicht unbedingt für uns. Und manchmal ist das schon so ein Prozess und ich bete eigentlich jetzt wirklich überall drüber, wo ich dabei sein soll oder nicht. So Interviews.
Das ist ja schon auch, geht rüber in die Frage 3, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
Bibel lesen. Jeden Morgen. Aber nicht aus, du musst Bibel lesen, sondern, boah, ich bin so gespannt, was du heute zu mir sprechen möchtest. Ja, genau. Genau. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und vergeben.
Letzte Frage. Wenn du hier in Bregenz, Dornbirn, irgendwo in einer vielbefahrenen Straße, da gibt es ein Plakat, und was würdest du da draufschreiben, dass dort eine Woche bleibt?
Ich habe echt lang drüber nachgedacht, weil ich ja evangelistisch auch unterwegs bin und denke, was brauchen die Menschen eigentlich zum Hören? Ja. Und dann ist mir gekommen, komm nach Hause, so wie du bist, ich warte auf dich. Und dann der Vers von Johannes 10,10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Ich aber bin gekommen, um euch das Leben zu geben, das Leben in Fülle.
Komm nach Hause, so wie du bist.
Mhm. So wie du bist. Das ist gerade auch für die Rocker, oder? Wo sie oft überlegen, ich muss jetzt noch irgendwie eine gescheite Jacke anziehen oder so. Na, komm nach Hause, so wie du bist. Und zuerst habe ich gedacht, ich freue mich auf dich, weil manchmal ist es auch so, ich warte auf dich, so, oder? Komm her, also. Aber vielleicht dann so mit dem Herz am Schluss, dass es klar ist, es ist liebevoll gemeint, ich warte auf dich. Du bist willkommen.
Wir haben die weltbeste Grafikerin. Ich krieg das hin.
Voll schön.
Isabella, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Zeugnis. Sehr cool.
Danke. Also vor allem möchte ich Danke Jesus sagen. Alle Ehre ihm, aller Dank gebührt ihm, weil ich hätte es niemals geschafft. Nur durch ihn. Ja, und danke für deinen Dienst. Sehr wertvoll.
Deiner auch. Jetzt haben wir gar nicht deine Fingernägel drin, die extra lackiert wurden. Mensch. Hinterlass der Isabella dicke, dicke, fette Daumen. Ehrlich, es sind für mich so Geschichten, die aus dem Leben sprechen. Da bist du in einer Familie, wo du eigentlich nicht sein willst. Das kennen wir ja auch oft, leider auch von frommen Hintergrund, dass die Kids ausbrechen. Hier ist es genau andersrum. Und hinterlass der Isabella die Daumen, schickt den Film weiter an die, wo ihr denkt, die müssen den hören. Denn die Botschaft, die zentrale Message heißt, Jesus ist Hoffnung. Und das kommt voll rüber. Und wir hoffen auch auf euch, auf die finanzielle Unterstützung. Jetzt gleich kommt nochmal ein paar Sekunden eine Tafel, wo die Bankverbindung draufsteht. Danke für unsere Unterstützung. Danke für eure Unterstützung. In 2 Wochen, nächster Film. Nächster super frommer Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.